Also in den USA haben wir gerade eine sehr starke Debatte um richtige Wege oder falsche Wege in der Urheberrechtsverletzungsbekämpfung, Gesetzgebung. Und zwar geht es um den Protect Intellectual Property Act, PIPA auf der einen Seite im US-Senat und SOPA im Senat, den Stop Online Piracy Act. Zwei parallele Gesetzgebungen, die dasselbe wollen, nämlich Rechteinhabern viele Werkzeuge in die Hand geben, um gegen vermeintliche oder wirkliche Urheberrechtsverletzungen vorzugehen. Das Problem ist, dass hier massivste Auswirkungen auf Meinungsfreiheit, auf Datenschutzfragen existieren, und die Wikipedia hat sich wie viele andere große und kleine Plattformen entschlossen, aus Protest dagegen offline zu gehen für einen Tag. Das ist ein sehr massiver Schritt, aber diese Gesetzgebung, wie sie gerade diskutiert wird, hätte auch massivste Auswirkungen auf die Arbeit von Wikipedia. Es geht zum Beispiel darum, dass Plattformbetreiber in den USA dafür verantwortlich gemacht werden, was auf ihren Plattformen läuft. Die Wikipedia ist eine Plattform, wo viele Nutzer Inhalte draufstellen, und man kann nicht immer garantieren, ob vielleicht jetzt nicht ein Bild doch urheberrechtlich geschützt ist. Allerdings macht sich die Wikipedia dann angreifbar. Im Moment ist die Regelung so, sie müssen auf Anfrage Sachen herunternehmen. Zukünftig könnte sie dafür verantwortlich gemacht werden, proaktiv jeden einzelnen Beitrag zu überprüfen, und damit würde die Wikipedia nicht mehr funktionieren.
Andererseits gibt es natürlich die Interessen der Rechteinhaber, die möglicherweise damit ihr Geld verdienen, dass sie Fotos produzieren, herstellen. Bist du der Meinung, dass es da einen Interessensausgleich geben kann, oder ist das jetzt ein Kräftemessen und die eine oder andere Seite wird gewinnen?
Also wir haben jetzt ganz klar einen Kulturkampf. Hier geht es um Hollywood gegen das Internet. Die Frage ist, wer wird sich durchsetzen? Hollywood scheint im Moment die größere Kriegskasse zu haben, in den USA mehr Politiker finanziell unterstützt zu haben, sodass sie halt gerade so einen Durchmarsch haben. Aber das Internet betrifft alle. Und deswegen gehen auch in den USA mittlerweile nicht nur die großen kommerziellen Plattformen wie Facebook, Google, Twitter auf die Barrikaden, sondern auch die ganzen nicht kommerziellen Projekte wie Mozilla, wie Wikipedia und unzählige Blogger und Nutzer dieser ganzen Services. Und das hat auch Auswirkungen auf Deutschland. Die Frage ist halt, wie gehen wir damit um, dass wir ein veraltetes Urheberrecht haben? Bekämpfen wir quasi Verletzungen, die auf Basis von neuen Nutzungsformen einfach real geworden sind, die ganze Gesellschaft betreffen? Oder finden wir neue Wege des Ausgleichs zwischen den Interessen der Urheber, der Verwerter und den Nutzern? Im Moment in den USA sieht es so aus, dass die Interessen der Nutzer überhaupt gar keine Rolle spielen. Die Interessen der Urheber vielleicht auch nicht, sondern dass halt Geschäftsmodelle von gestern verteidigt werden sollen und nicht die Geschäftsmodelle von morgen, die auch wiederum Urhebern und Nutzern viel mehr bringen, irgendwie gefördert werden.
Nun gibt es ja einen Trick der Internetgemeinde. Man richtet irgendwo einen Server in einem Paradies, wo es im Prinzip noch den rechtsfreien Raum gibt. Wäre es nicht die Lösung zu sagen, wir suchen uns diesen Inselstaat und stellen da alle unsere Server hin, und dann können die in den USA oder auch in Deutschland so viel wettern, wie sie wollen?
Ja, schön wär's. Das war vielleicht der Weg, der in der Vergangenheit öfters genutzt wurde. Aber mittlerweile sind neue Werkzeuge in der Debatte drin, nämlich Zensurinfrastrukturen aufzubauen, wie wir sie eigentlich nur aus Saudi-Arabien, ehemaligen Tunesien oder aktuell auch Syrien und China kennen, um halt einfach Vorhänge vorzuziehen, den Zugang zu erschweren. Aber es sind auch andere Sachen in der Debatte, wie Domains zu entziehen, ohne jetzt da eine richterliche Basis für zu haben.
So. Also sind die Internetadressen, wenn man als Privatperson oder als Blogger sich seinen eigenen Namen zum Beispiel als Domain gekauft hat, kann es sein, dass man als Strafe dann die abgeben muss wieder?
Ja, genau. Und das noch nicht mal mit einer rechtsstaatlichen Durchsetzung, sondern einfach, dass ein Rechteinhaber sagt, hallo, Domain Name Vergabestelle. Hier gibt's eine Domain, die verletzt mein Urheberrecht, ihr müsst die mal sofort abschalten. Und hier werden halt diejenigen, die halt quasi die Plattform im Internet betreiben, die Telekommunikationsanbieter, die ISPs und so weiter, als Hilfs-Sheriffs quasi belangt, in die Verantwortung gezogen, ohne dass wir halt unsere traditionellen demokratischen rechtsstaatlichen Wege durchgehen können.
Was macht nun die digitale Gesellschaft konkret, um möglicherweise das, was sich da anbahnt, nämlich dieses Tauziehen, das Kräftemessen im Sinne der Blogger und der digitalen Gesellschaft nun durchzusetzen.
Also das ist erstmal eine US-Debatte, aber wir solidarisieren uns natürlich mit vielen Aktivisten, mit vielen Organisationen in den USA. Wir versuchen Aufmerksamkeit in Deutschland drauf zu lenken, weil das ist ja nichts, was irgendwie nur in den USA stattfindet. Die ganzen Forderungskataloge bringen Lobbygruppen der Rechteindustrie auch in Deutschland ein. Sie haben damit in Deutschland gerade vielleicht jetzt noch nicht so viel Erfolg. Sie können es aber morgen vielleicht haben. Und wir verweisen auch auf aktuelle Gesetzesprozesse auf der EU-Ebene, wie dem ACTA-Abkommen, Anti-Counterfeiting Treaty, also das Anti-Piraterie-Abkommen, was intransparent von 39 Staaten weltweit auf internationaler Ebene verhandelt worden ist, wo das EU-Parlament in den nächsten Monaten zustimmen muss oder Nein sagen kann. Und dieses ACTA-Abkommen enthält viele gefährliche Werkzeuge, die in den USA gerade in der Debatte stehen. Wir versuchen Aufmerksamkeit darauf zu lenken, europäische Bürger zu mobilisieren, zu sensibilisieren, damit sie mit ihren EU-Abgeordneten Kontakt aufnehmen und dieses Abkommen verhindern.
Zum Beispiel, was ist das Wichtigste, Vordringlichste, worauf man jetzt achten sollte? Wohin geht die Konzentration bei der Sensibilisierung?
Die Konzentration geht dahin, dass Werkzeuge genutzt werden, die massivste Auswirkungen auf Innovation, auf Meinungsfreiheit haben und dass hier gerade Grenzen überschritten werden, Wege beschritten werden, die schädlich sind für die Entwicklung einer digitalen Gesellschaft, die gefährlich sind, ja, für unser Leben im Netz und dass halt mehr Menschen, die dieses Leben im Netz lieben gelernt haben, mal darauf achten, dass dieses Ökosystem eines offenen Netzes erhalten bleibt und dass jetzt quasi die wichtigen Schlachten geschlagen werden, wie wir das Netz uns in Zukunft vorstellen.
Zum Beispiel, irgendein Fallbeispiel, was könnte uns blühen, wenn das wahr würde, was möglicherweise da schon in den Gesetzestexten fixiert ist?
Na, einfach eine Aufweichung oder eine Neuinterpretation von Providerhaftung. Im Moment ist ein Internetprovider nicht dafür verantwortlich, was wir darüber kommunizieren. Das ist vergleichbar mit einem Telefonnetz. Wir telefonieren über eine Telefonleitung miteinander und die Telekom oder sonst wer darf nicht sagen, also sie dürfen jetzt ihrem Mithörer nicht Lied vorsingen, weil das eine Urheberrechtsverletzung ist. Aber diese Telekommunikationsanbieter, diese Internet-Service-Provider sollen jetzt quasi dazu gedrängt werden, proaktiv den Datenverkehr zu überwachen, mögliche Urheberrechtsverletzungen rauszufiltern. Und das hat massivste Auswirkungen auf Datenschutzfragen, auf die Frage, wie können wir zukünftig noch das Internet nutzen, wenn ein Provider Angst hat, von einem Rechteinhaber zu Tode geklagt zu werden, dann wird er lieber zukünftig ein bisschen überreagieren, unsere Blogpostings oder unsere E-Mails vielleicht mal löschen im Vorfeld, bevor sie durchgestellt werden können, weil er ist halt verantwortlich.
Nun ist es ja so beim Telefonieren, das ist ja, wenn es nicht gerade eine Konferenzschaltung ist, doch eine Verbindung zwischen zwei Personen und damit nicht öffentlich. Internetseiten, wenn sie online sind und, ich sag mal, urheberrechtlich relevantes Material enthalten, können weltweit eingesehen werden. Hier entsteht ja eine neue Art der Kommunikation. Gibt es von Seiten der digitalen Gesellschaft nicht dann doch Verständnis dafür, dass dadurch auch Geschäftsmodelle möglicherweise nicht mehr funktionieren, die darauf beruht haben, dass hier Leute auch Musik, Poster, Fotos, Filme gekauft haben früher?
Ja, es schließt sich ja nicht aus, dass weiterhin Musik verkauft wird. Man sieht es ja zum Beispiel im Markt für Musik. Eine Zeit lang gab es nur Tauschbörsen, wo wir als Nutzer, als Konsumenten also illegal Musik erhalten konnten. Mittlerweile gibt es immer mehr Plattformen, die auch einfach nutzbar sind, die uns auch gewisse Freiheiten bieten, sodass halt die MP3s nicht mehr kopiergeschützt sind und so weiter. Und auf einmal steigt der Markt, steigen die Verkäufe massiv an. Also das Angebot schafft tatsächlich eine Befriedigung der Nachfrage. Hier brauchen wir viel mehr. Gucken wir uns mal den Film- und Videobereich an. Wo kann ich denn heutzutage legal mir Filme im Netz anschauen? Das ist ein massives Problem. Da gehen natürlich alle dann zu irgendwelchen Plattformen, die als Parasiten illegale Geschäftsmodelle betreiben, aber die meisten nehmen doch diese ganze Mühe nur auf sich, weil es keine niedrigschwelligen, proaktiven Angebote gibt. Und hier ist es halt viel besser, neue Geschäftsmodelle zu schaffen, um diese Nachfrage, die da ist, einfach zu befriedigen, anstatt jetzt zu denken, wir müssen jetzt das Internet zurück zu einem Kabelfernsehnetz umbauen und diese ganze Freiheit, diese ganze Offenheit bekämpfen, weil wir gern unsere alten Geschäftsmodelle erhalten wollen.
Das klingt alles sehr plausibel. Allerdings sind ja die, die Gesetze machen, oftmals vielleicht nicht in der Lage, das so zu durchschauen, wie Menschen, die in der digitalen Gesellschaft e.V. mit dem Netz sozusagen unter Muttermilch groß geworden sind. Wie macht man denn das, dass man sozusagen ohne als belehrend oder arrogant zu wirken mit den Menschen in Gespräch kommt?
Also es ist ein sehr langer Prozess, den ich persönlich seit über 15 Jahren führe, wo wir erste Teilerfolge haben. Wenn man sich nämlich in allen Parteien, inklusive CDU, CSU, sich anschaut, dann hat man überall junge Abgeordnete, junge Politiker, die ebenfalls mit dem Netz groß geworden sind, die erkennen, was für tolle neue Möglichkeiten sich da ergeben, die auch sich in diesem Lebensraum irgendwie breit machen und da sich daran gewöhnen. Und auch immer mehr ältere Politiker fangen jetzt an zu twittern, fangen jetzt an mit dem Internet in der Hose, in ihrem Smartphone durch die Gegend zu rennen, fangen auch an, das Ganze zu lieben. Und das ist halt so ein Prozess, wo man halt einerseits viel vermitteln muss, viel erklären muss, wo man halt nicht aufgeben darf, weil es ein langfristiger Prozess ist. Aber wir müssen immer ständig mit den Menschen im Dialog bleiben und das Schlimmste erstmal verhindern.